Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Forward Thinkers. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Daniel Kraus. Daniel ist einer der Mitgründer von Flix, einem Unternehmen, das zunächst unter dem Namen Flixbus den Fernbusmarkt revolutionierte. Heute ist das Unternehmen in über 40 Ländern aktiv und mit FlixTrain längst auch auf der Schiene unterwegs. Ich wollte von Daniel wissen, wie es ihm gemeinsam mit seinen Mitgründern gelungen ist, aus einer ersten Idee ein Unternehmen mit Milliardenbewertung zu machen und wie seine Vision für die Mobilität der Zukunft aussieht. Wenn dir diese Episode Forward Thinkers gefällt, dann folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden gibt es auch als Videopodcast auf dem 48 Forward YouTube-Kanal.
In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
Lieber Daniel, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier bei euch in der 16. Etage mit einem wunderschönen Blick, wenn auch etwas vernebelt und verregnet, aber in München treffen können. Herzlich willkommen.
Ja, danke dir, Daniel, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast und heute auch flexibel warst. Manche Tage sind etwas chaotischer als andere.
Ich habe vorhin mal nachgeschaut. Du warst, wir mit unserem 48 Forward Festival feiern ja nächstes Jahr unser 10-jähriges und du warst bei der allerersten Veranstaltung auf der Bühne.
Ich erinnere mich noch sehr gut.
Wir haben damals über Produktivität gesprochen, unter anderem auch mit Microsoft. Und damals war ja, sagen wir mal, noch nicht vielleicht in deiner Vision absehbar, wo wir heute sein werden. Aber in der Realität war das ja alles noch ganz, 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 ganz weit entfernt, was ihr da heute aufgebaut habt. Wenn du so zurückschaust, was würdest du denn diesem Daniel von damals mitgeben wollen?
Also rückblickend gibt es nicht furchtbar viel, weil ich auch nicht so dramatisch viel anders machen würde. Was mich und uns drei als Flixgründer immer geleitet hat, war ein absoluter Wille. So diese große Vision, die Idee, dass du wirklich was bewegen kannst im wahrsten Sinne des Wortes. Und so was leicht Spielerisches, ich sag mal go with the flow. Und das ist auch das, was mich bis heute leitet. Ich gucke mir viele Dinge an, ich höre mir viele Dinge an. Aber ich verlasse mich auch so zu großen Teilen noch auf mein Bauchgefühl, was sich gut und was sich nicht so gut anfühlt. Und natürlich musst du Entscheidungen evidenzbasiert treffen. Und das haben wir auch getan, wenn wir zum Beispiel in neue Länder gehen. Aber es gibt ja sehr viele alltägliche kleine Entscheidungen, da lässt du dich von deinem Bauch leiten. Und damit bin ich sehr gut gefahren. Und die ein, zwei Male in Situationen, wo wir wirklich komplett neuen Entscheidungen gegenüberstanden, wo ich dann gedacht habe, der Investor weiß es besser oder der altgediente Manager weiß es besser oder whoever. Und die zwei, drei Mal, wo ich dann wirklich hart gegen meinen Bauch entschieden habe, die waren alle Mist, wirklich ausnahmslos alle Mist. Und das ist das Einzige. Ich würde sagen, hey, ja, du hast noch nicht alles gemacht, aber ne, vertrau dir selbst am meisten. Hör alle anderen an, ignoriere keine Meinung, aber vertrau dir selbst am meisten.
Ich muss immer noch ein bisschen schmunzeln, wenn ich eure Brand irgendwo im Ausland sehe, wenn ich irgendwo durch die USA fahre und auf einmal kommt irgendwie ein Bus mit dem Logo irgendwo um die Ecke. Wie geht's denn dir damit eigentlich? Also gibt's da noch Bauchkribbeln?
Weil du gerade die USA erwähnst und ich ja 2 Jahre in den USA gelebt hatte, ist es schon so, dass ich mich an eine Situation erinnere. Da war ich auf einer Tech-Konferenz in San Francisco und meine Frau hatte mich begleitet kurz vor der Geburt unseres ersten Sohnes und wir haben diesen klassischen Myway Number One Trip runtergemacht Richtung San Diego und da kam uns dann Flixbus entgegen und da hatte ich schon irgendwie Kribbeln, muss ich sagen. Grundsätzlich sind wir aber echt nicht so richtig gut im Feiern und die eigene Schulter zu beklopfen, sondern wir gucken immer nach vorne und die größten Gänsehautmomente habe ich meistens, wenn das jetzt, wir hatten gerade letzte Woche Weihnachtsfeier, aber vor allem der Flix Summer, unser großes alljährliches Event, wenn du da wirklich mittlerweile tausende Menschen hast, die alle vom selben Spirit angetrieben werden, das gibt für mich persönlich viel mehr Gänsehaut und Kribbeln als ein Bus. Wobei der USA-Effekt, den hatte ich schon auch, muss ich sagen.
Wenn man dich so beobachtet über all die Jahre, dann ist ein Thema für mich echt beeindruckend auch im Vergleich zu vielen anderen erfolgreichen Gründern, weil du nach wie vor einfach so wahnsinnig bodenständig bist und irgendwie überhaupt nicht abgehoben bist, was du vielleicht auch sein könntest, rein von dem, was da so passiert ist, die letzten allein 10 Jahre. Was erdet dich denn da eigentlich so?
Ja, gute Frage, ne? Bringt mich direkt ins Grübeln. Also ein Element meines Lebens, von dem ich der Meinung bin, dass es wirklich erdende Wirkung hat, ist meine Heimat. Ich bin ja zurückgezogen in das Dorf, in dem André und ich, witzigerweise 2 von 3 Flixgründern, groß geworden sind. Und ja, ich weiß, liebes Publikum, es ist technisch gesehen eine Stadt. Mein Freundeskreis, mein Umfeld da kennt mich 30 Jahre oder länger. Und denen ist es schlichtweg völlig egal, ob und wie erfolgreich ich bin. Ne? So. Das heißt, das ist ein Privileg, das ich sehr genieße und, wie gesagt, meiner Meinung nach auch zu der Erdung beiträgt. Das ist das eine. Das andere ist, was eins meiner Patentrezepte schon immer war, auch vor Flix, man darf sich selbst nicht zu ernst nehmen. We are 1 out of 1 billion. Und ja, es sind auch mehr Milliarden, aber das illustriert ganz schön, ne, dass die allermeisten Dinge, die wir in unserem Leben erreichen können, die großen Sachen, das sind Teamleistungen. Selbst im Sport ist es so, dass du einen Trainerstab hast und Physios und so. Von daher, man darf sich, glaube ich, selbst nicht zu ernst nehmen. Und das sind 2 der Komponenten. Da mag es noch viele andere geben, aber das sind 2, die jetzt prominent in meinen Kopf gehüpft sind.
Wenn man so im Rückblick auf von außen auf so ein Unternehmen schaut, dann sieht man natürlich irgendwie vor allem die Erfolge und wie groß es ist. Jeder, der mal irgendwie selber irgendwas aufgebaut hat, weiß, dass es bei Weitem nicht immer nur bergauf geht, sondern dass es vor allem immer ein wilder Achterbahnritt bleibt, bis hin zu dem größten Erfolg, den das Unternehmen vielleicht auch heute hat. Ich glaube, da weißt du, wovon ich rede. Es gibt immer wieder große Herausforderungen, die man vielleicht auch nicht kommen sehen hat. Wie hast du denn da an deiner eigenen Resilienz auch gearbeitet, um da heute vielleicht besser mit solchen Situationen umzugehen? Oder würdest du sagen, es knallt immer noch rein, wenn mal irgendwie was schiefläuft?
Das, was du gerade formuliert hast, wenn man sich das vor Augen führt und sagt, die einzige Stetigkeit in so einem Unternehmerinnenleben ist der Wandel, die Achterbahnfahrt, dann ist es eine Entscheidung, die man initial treffen muss. Hat man da Bock drauf, ist man dafür gemacht? Das ist schon mal, glaube ich, ganz wichtig, eine bewusste Entscheidung. Und neben der Tatsache bewusste Entscheidungen, damit ich auch weiß, was auf mich zukommt und dass es kein Zufall ist und ich werde so da durchgezogen, ist das zweite Erwartungsmanagement. Und das tun alle Menschen, insbesondere Führungskräfte, natürlich gegenüber den Mitarbeitenden und anderen Dritten, aber ich glaube, es fängt viel mehr bei sich selbst an, dass man die Erwartungen managt. Und ich habe irgendwann angefangen, nicht zu viel zu erwarten. Von mir, aber auch von meinem Umfeld. Und das Gute daran ist, dass du eine erhöhte Wahrscheinlichkeit erzeugst, erfolgreich zu sein, also die Erwartungen überzuerfüllen. Das wiederum bei mir führt dazu, dass ich positive Kognitionen habe, Freude empfinde und so und keine Frustration. Und das ist was für mich elementar ist, weil für mich ist schlecht drauf sein überhaupt keine Option. Das macht nämlich logisch keinen Sinn, weil noch kein Problem ist durch schlecht drauf sein gelöst worden. Ja. Und genau, das sind so Dinge, die bei mir zu einer ausreichend hohen Resilienz führen.
Jetzt bist du auch zusammen mit deinen Co-Foundern ja auch seit Jahren selbst unter die Investoren gegangen, unterstützt junge Unternehmen, junge Unternehmer und Unternehmerinnen mit ihren Startups. Was sind denn so die Dinge, die du denen mitgibst, wenn die dich nach Rat fragen, auch ganz am Anfang? Und was sind denn die Sachen, auf die du ganz besonders achtest?
Da gibt es eine gewisse Korrelation. Und zwar findet die rund um das Team statt, um die Organisation. Am Anfang, wenn da richtig gehasselt wird, ne? Also da spratzeln nur die Späne und fallen zu Boden, da ist es so, dass Menschen manchmal vor lauter Geschwindigkeit vergessen, hinter eine Entscheidung zu blicken. Und das ist schon so, gerade wenn man Leute für sich begeistern will, muss man gucken, dass sie nicht nur heute passen, sondern vielleicht auch morgen oder übermorgen. Aber das sowohl als auch, nicht entweder oder. Und das ist gar nicht so unanstrengend. Und falls man da mal daneben greift, was in jedem Fall passiert, dann ist es wichtig, schnell zu reagieren und im Zweifel auch jemanden wieder zu bitten, das Unternehmen zu verlassen. Denn nichts ist schlimmer, wenn man das lange zieht und irgendwann hat man so einen Punkt und über diesen Punkt hinaus, das verändert sich nicht. Wenn du einmal dein Störgefühl hast, for whatever reason, das ist nicht zu reparieren. Wir hatten am Anfang mal sowas wie eine Probezeitampel, grün, gelb, rot. Und die Wahrheit ist, wenn du dir anguckst, wie häufig wir von gelb bis auf grün geschafft haben, ist verschwindend gering. Also wenn man ganz hart sein möchte, kann man auch sagen, es gibt grün und rot, Punkt. Und wenn du da dann insbesondere auf das Gründer- oder Gründerinnen-Team guckst, passiert es auch da häufig, dass die nicht ehrlich zueinander sind, dass sich da über die Zeit so ein Eisberg aufbaut. Weil man darf nicht vergessen, ein Unternehmen ist ein großer Teil des Lebens. Ich spreche bei mir immer von meinem ersten Kind. Aber es gibt auch eben noch andere Teile. Und wenn man die ignoriert gegenseitig, dann ist das schwierig. Ja, André, Jochen und ich haben immer regelmäßig synchronisiert, was sind denn die anderen Pläne außerhalb von Flix, dass wir da nicht auseinanderdriften, ohne dass wir es merken. So ein Eisberg-Syndrom fast schon. Und das ist deswegen so wichtig, weil viele wirklich erfolgreiche, potenziell erfolgreiche Unternehmen, tolle Idee, großer Markt, sind irgendwann zerbrochen, weil das Gründerteam kaputt gegangen ist. Und das sind teilweise echt lapidare Gründe, wo du denkst, oh mein Gott, da hätte man wohl lieber einmal mehr irgendwie zu Abend gegessen und einen guten Wein getrunken und das ausdiskutiert, als mal angenommen, es wird schon werden. Weil Annahmen und es wird schon werden, ist kein guter Rat meiner Meinung nach.
Jetzt seid ihr drei ja ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht sein Leben lang in der Branche unterwegs gewesen sein muss, um in dieser Branche quasi zu gründen und da was aufzubauen, was am Ende den Markt ja auch signifikant verändert. Ist das vielleicht auch genau euer Vorteil gewesen, dass ihr davor nicht so tief im Thema wart? Also ihr euch dann natürlich eingearbeitet habt, aber ihr erstmal von außen kamt und in diese Branche reingesprungen seid?
Mehrschichtige Antwort. Also A, kommt es, glaube ich, auf die Branchen drauf an. Das ist wie bei der Berufswahl. Es gibt Jobs, die kann man einfach machen und lernen und es gibt Berufungen. Ich wäre mit Sicherheit kein guter Arzt geworden, das ist eine Berufung. Und da muss man eben gucken dann, bei welchen Branchen ist es etwas agnostischer, wo einfach das normale Werkzeug, gesunder Menschenverstand ganz vorneweg, betriebswirtschaftliches Know-how, wo das schon mal sehr hilfreich ist. Und dann ist es genau wie du sagst, das kann ein Vorteil sein, von außen mal wo reinzublicken. Na, immer sozusagen eine zweite Meinung, weil häufig, wenn du aus der Branche kommst und schon lang dabei bist, dann ist das so ein bisschen so ein Bias. Teilweise auch ein guter Bias, ein Survival-Bias, aber schlussendlich bist du dann einer der Frösche im Teich. Und da ist ein Außenblick wirklich ganz gut. Was aber wichtig ist, und das mussten wir sehr schnell lernen, wenn du von außen kommst, musst du eine extreme Offenheit haben und dieser Branche zuhören und sehr, sehr rezeptiv sein und sich schnell anpassen, weil sonst kommst du arrogant drüber und dann kannst du auch nicht erfolgreich sein. Insbesondere jetzt, ne, also wir haben mit mittelständischen Busunternehmen und Busunternehmen zu tun gehabt, da ist die hübsche BCG-Slide schon auch hilfreich, aber wenn du dich da nicht auch sehr schnell darauf einlässt, dass eine Herausforderung im Fernbus ist, wie die Chemietoiletten geleert werden, ja, dann kannst du mit den tollsten Slides irgendwie auch nicht gewinnen. Und das, wie gesagt, durften wir recht schnell lernen und das ist, glaube ich, elementar, wenn du von außen kommst.
Da gab es ja gar nicht so wahnsinnig viele Player, die am Anfang auch für euch spannend waren. Das heißt, ihr musstet da wirklich überzeugend sein. Was waren denn da die größten Challenges, auf die ihr gestoßen seid, gerade am Anfang bei der Überzeugung dieser mittelständischen Player im Markt?
Verkehr, insbesondere im Fernbusbereich, funktioniert durch lokale Nähe, sogenannte Proximity. Das macht Sinn, weil wenn deine Busse von hier rausfahren und zurückkommen können, dann ist das alles kalkulatorisch und kostenseitig interessant. Ein Fernbusprodukt funktioniert aber durch ein zusammenhängendes Netz, global oder mal mindestens national. Und das geht eben nicht aus einem Ort heraus, das muss man irgendwie zusammenbinden. Das heißt, es ist in der Logik etwas anderes, so funktionierten bis dahin Busunternehmen nicht so richtig. Die kamen immer wieder zurück. Und diesen Mindset-Change zu erklären und dass man das dann dennoch kosteneffizient mit einer Partnerschaft machen kann. Ne? Also genau das, warum auch bisher Globalisierung erfolgreich war und nach wie vor eine gute Idee ist, das ist das im Mikrokosmos gewesen. Und das muss den Menschen aber erklären, weil sonst verstehen sie es nicht, weil es nicht natürlich ist. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir eben auch branchenfremd waren. Und uns da sehr schnell anpassen mussten. Da waren wir dann wirklich am Pitchen, sind durch die ganze Republik gefahren und haben Unternehmerinnen und Unternehmer überzeugt und teilweise haben die gesagt, nee, sind tolle Zahlen, aber wie genau kann ich das dann, wie kann ich dann hier mein Klo leeren? dann haben wir gesagt, ja, das haben wir auch schon irgendwie angedacht, das ist noch nicht fertig, aber das nächste Mal bringen wir es mit. Und dann haben wir wirklich jedes einzelne Thema, und sei es für uns zu Beginn auch noch so fremd gewesen oder vielleicht auch sinnfrei, haben wir trotzdem gemacht, weil es obliegt ja nicht uns, das zu bewerten, sondern wir wollten ja diese Menschen für Flix begeistern. Und genau, das war, glaube ich, das Hauptsächliche. Und dann kommt es ein bisschen auf fast schon relevant durch Penetranz an. Da muss man schon dranbleiben, man muss verbindlich sein, ne? und handschlagfähig. Nichtsdestotrotz haben wir ja wirklich tausende Unternehmen angeschrieben. Das war so eine gelbe Seitenart Datenbank. Und wenn man sich das anguckt, dass da noch nicht mal zwei Hände konvertiert sind zu Beginn. Also brauche ich dir nicht erklären, aber wenn du eine E-Commerce-Bude aufmachst mit so einer Conversion Rate, würde ich dir wahrscheinlich empfehlen, sie zügig wieder zu schließen, ja. Aber ist so. Also das war viel Groundwork.
Irgendwann seid ihr ins Ausland gegangen. Irgendwann kamen zu den Bussen auch noch Züge dazu. Wann hast du denn eigentlich gemerkt, okay, das, was wir da machen, macht irgendwie richtig Sinn, beziehungsweise funktioniert auch tatsächlich? Ist nicht nur eine Idee, die ihr drei euch da irgendwann in einem Café ausgedacht habt, sondern das ist was, was auch wirklich funktioniert.
Das gab es eigentlich zweimal, ehrlicherweise. Dieser Effekt, ja, wir sind gekommen, um zu bleiben, und wenn wir es gemeinsam als Team richtig machen, dann wird uns hoffentlich dieses Unternehmen überleben, wenn wir irgendwann mit vielen hundert Jahren von dieser Erde gehen. Das erste Mal, das war so ungefähr 5 Jahre, ja, so 5 Jahre nach Beginn. Da dachte ich mir, okay, jetzt ist klar, das macht Sinn, und wir haben es geknackt. Warum kam das noch ein zweites Mal? Weil wir nach gut 1,5 Jahren in Covid gelaufen sind. Das ist natürlich jetzt ein exogener Faktor, kann keiner was dafür. Da dachte ich zwischenzeitlich schon, vielleicht habe ich mich da überschätzt oder zu früh gefreut. Aber wir haben das auch da wieder, ich meine, wenn ich mich zurückerinnere, super tragisch. Also was eine riesen Scheiße, so eine Pandemie und all die Menschenleben. Reingezoomt auf Flix beeindruckt mich immer noch in der Hindsight, wie reaktionsfähig wir waren und wie dieses Team performt hat. Das war wirklich exzellent. Und das hat dazu geführt, dass wir da rausgekommen sind. Und das Witzige ist ja, in so einem Verkehrskontext, da war fast schon, also Survival is a competitive advantage, ne? Also, weil auf Unterstützung konnten wir ja nicht, außer den ordinären Arbeitsmarktwerkzeugen, da konnten wir nicht auf Unterstützung zählen. So, und dann sind wir da in der Zeit ins Fitnessstudio, haben uns sozusagen, ne, wirklich trainiert, um da gestärkt rauszukommen, bestmöglich. Das hat funktioniert. Und dann, würde ich sagen, so 22, war es dann wieder so, dass ich mir gedacht habe, ja, doch, der Gedanke von 18 war schon korrekt, ja, wir sind gekommen, um zu bleiben.
In solchen Situationen hilft dir da eigentlich sowas wie, sagen wir mal, Denken in Szenarien? Also ich finde es immer ganz hilfreich, wenn man sich mal das absolute Worst-Case-Szenario einfach auch mal vor Augen führt und sich überlegt, was ist dann wirklich das Schlimmste, was passieren kann, und dann vielleicht noch 2, 3 andere Szenarien, über die man mal nachdenken kann, damit man aber sich mal irgendwie zumindest ja damit vertraut gemacht hat, was wirklich das Schlimmste sein könnte, weil das subjektive Empfinden von dem, wie schlimm es wird, ja meistens viel dramatischer und zerstörerischer ist als die, ja, das wirklich mal sich vor Augen zu führen, was das wirklich bedeuten würde.
Ich glaube, ab einer gewissen Größe, vielleicht sogar von Anfang an, zählt es zum guten Repertoire. Ne, auch wir machen Business Cases in Szenarien. Und das Gute ist, dass André, Jochen und ich sehr unterschiedlich von der Persönlichkeit sind und im Ziel, in der Vision, im Nukleus unverrückbar. Also da würde ich noch nicht mal von the same page sprechen, sondern das ist also deutlich kleiner, wo wir beieinander stehen. In der Herangehensweise, der Art und Weise sind wir unterschiedlich, dass du quasi schon Szenarien in uns dreien verkörpert hast. Das ist ganz gut. Denn ganz persönlich mag das sein, dass ich subjektiv Szenarien in mir trage. Das ist so diese unconscious decision. Aber also wenn ich laufe, dann laufe ich. Ne? So, und normalerweise, ich bin also ein grenzenloser Optimist, und dann laufe ich dementsprechend entlang. Das passt sich manchmal an. Aber wie gesagt, zurück zu dem Eingangssatz, warum du Szenarien brauchst, ist ab einer gewissen Größe, wenn du dann planst, wie viel Funding brauchst du, wie ist deine Liquidität, also musst du Szenarien planen, weil, also, Punkt. Ja. Dennoch, wenn ich laufe, dann laufe ich, und da ist die Tendenz tendenziell immer wird schon schief gehen. Und ich glaube, auch das ist wieder wichtig, weil ich glaube sehr stark an positive Emotionen. Und also wenn du kognitiv da dich wirklich positiv beeinflusst, dass es dann auch schon schief gehen wird, im wahrsten Sinne des Wortes, also einen positiven Outcome erzeugt. Ja, und der Rest, A, haben wir da Profis und B, wie gesagt, sind wir Gott sei Dank so unterschiedlich und komplementär, dass du da automatisch Szenarien in uns drin verankert hast.
Eure ganze Geschichte startete ja damit, dass sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen hier auch in Deutschland verändert haben und ihr seid auf diese Chance sozusagen draufgesprungen und hattet die ersten Jahre natürlich vor allem ein Ziel, nämlich schnell zu sein und schneller zu sein als die potenzielle Konkurrenz, die es ja durchaus auch zwischenzeitlich gab, und quasi diesen Markt zu übernehmen. Das habt ihr jetzt für Deutschland, würde ich mal sagen, auf jeden Fall geschafft. In anderen Ländern seid ihr da auch gut unterwegs. Wie entwickelt man denn so ein Unternehmen dann weiter? Also was kommt quasi danach, wenn ihr sagt, okay, nehmen wir jetzt mal Deutschland als Beispiel. Wir haben hier den Markt übernommen. Es funktioniert alles ganz gut. Was ist denn dann der nächste Schritt?
Das ist eine sehr interessante Frage. Warum? Wenn du am Anfang so eine Idee hast und loslegst, dann ist natürlich diese Product-Market-Fit essentiell. Passt es überhaupt zusammen oder will das kein Mensch haben? Das konnten wir damals relativ schnell mit, ja, irgendwie, ne, Fernbus, günstige, nachhaltige Mobilität, it's a thing. So. Das Interessante in dieser Wettbewerbsphase ist, dass die zwar sehr aufreibend ist, ja, und dass du schon guckst, dass du einen großen Marktanteil hast, weil nur so kannst du profitabel agieren und dann auch weiter wachsen. Aber das Interessante, wie gesagt, ist, du bist da so im Tunnel, um dich da, ne, mit deinen Mitbewerbern zu messen, dass du immer eine Reibefläche hast, an der du dich hochziehen kannst. Das ist so, wie wenn du bei einem Lauf, ne, so einen Pacemaker hinterher dackelst. Wenn du dann Marktführer bist, dann ist das irgendwann anders. Dann läufst du ganz vorne und der Wind bläst dir ins Gesicht. Und was du dann lernen musst, ist nicht nur implizit in diesem Wettbewerb auf die Kundenbedürfnisse einzugehen, sondern explizit wirklich den Fokus ganz hart darauf zu legen, ja, was will denn der Markt? Was wollen denn die Kundinnen und Kunden? Denn das ist das Gefährlichste meiner Erfahrung nach für ein Unternehmen, wenn du das aus dem Blick verlierst und so einen Selbstzweck, so eine Bräsigkeit, ja, dann ist irgendwann selbst das größte Unternehmen gescheitert. Und das ist das, was wir machen. Wir versuchen weiterhin, ob das gewisse Linien sind, ob das gewisse zusätzliche Produkte und Services sind, zu verstehen, was wollen die Kundinnen und Kunden oder auch, ob das, ne, wenn es die digitale Weiterentwicklung ist, nehmen wir mal unsere App als Beispiel, da sehr nah dran zu sein. Und da kommt jetzt beispielsweise in den ältesten Märkten, insbesondere in Deutschland, Europa, auch der Zug zum Tragen, weil das ist dieselbe Convenience wie Flixbus, das ist halt nur schneller. Das heißt, gerade das Bedürfnis, nur schneller in höhere, längere Distanzen überbrücken zu können, passt es eigentlich perfekt. Und da erinnere ich mich noch an die ersten Züge, als wir das noch getestet haben. Ne? Nah am Markt bedeutet auch immer zu verstehen, keine Ahnung zu treffen, ne? Mit Kunden zu sprechen, testen. Dass Menschen überraschend sich zurückgemeldet haben und gesagt, ja witzig, habe ich jetzt hier ein Flixbus-Ticket und irgendwie hat die App gesagt, ich muss da zum Bahnhof. Und dann war da ein grüner Zug gestanden. Because it doesn't matter, ne, aus Kundensicht, sondern das Bedürfnis war, das ist immer noch ein sehr günstiger Preis, ne, aber ich kann damit in einer besseren Zeit eine längere Distanz überbrücken. Und das ist dasselbe. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir es im Portfolio zusammenmischen, weil wenn wir jetzt in Indien zum Beispiel starten oder gestartet sind, dann wiederum muss ich ja woanders anfangen. Ne? Da ist Flix jetzt was Neues und dann muss ich gucken, was macht da der Wettbewerb und was wollen da die Kundinnen und Kunden. Das kann auch was anderes sein. Und dann muss ich schauen, dass ich die Organisation so ausrichte, dass sie sowohl als auch bedienen können.
Wie schafft man es denn, dass man sich da nicht verzettelt am Ende des Tages? Weil zum einen, du sprichst von der Kundensicht, der sagt erstmal nur, ich muss von A nach B und bitte möglichst schnell und möglichst kostengünstig. Aber für euch am Ende des Tages ist es ja immer noch was anderes, ob ich einen Partner habe, der diesen Bus fährt oder ob ich irgendwie einen Zug von A nach B brauche. Und das ist ja erstmal nur das Angebot und dann hast du ja auch noch ganz viele verschiedene Märkte mit ganz vielen unterschiedlichen gelernten Strukturen, mit ganz unterschiedlichen Kundengruppen, vielleicht auch mit anderen Preisgefügen und so weiter und so fort.
Also die Dynamik von Bus und Zug ist nicht so unterschiedlich. Das heißt, wenn wir da drauf gucken, wenn wir das rechnen, ne, ganz normal Preisgestaltung, wie das alle anderen auch machen, und eben Business Case ist, dann gucken wir da sehr ähnlich drauf. Ne. Natürlich ist es dann etwas anders, da gibt es andere Komponenten, aber strukturell gucken wir da ähnlich drauf, damit du eine möglichst hohe Gleichheit erzeugen kannst und nicht völlig verquer 90 Grad übereinander liegst und das gar nicht vergleichen kannst, weil dann ist es schwierig. Denn es ist schon so, dass wir uns da beispielsweise in Deutschland auch bewusst kannibalisieren. Und das halte ich auch für notwendig. Aber da musst du es vergleichbar machen. So, das ist das Interne. Beim Externen, und das ist dann insbesondere, wenn du die Flix-Tech anguckst, ein probates Mittel geworden, wir priorisieren relativ stark. Wir treffen uns einmal im Vierteljahr und da fangen die Teams ganz unten an den Kunden und den Kunden. Und das, also ein Kunde kann ja ein Endkunde sein, das kann aber auch ein Mobilitätspartner, ein Buspartner sein. Und das kann aber auch intern eine Kollegin oder Kollege sein. Ne? Und dann sammeln die das, je nachdem, für welche Produkte die Teams verantwortlich sind. Und dann geht es so pyramidenhaft nach oben und dann gucken wir immer, zahlt es auf unseren Long-Term-Plan ein, auf unser Budget, ne, auf das, was wir erreichen wollen, dieses und in den nächsten Jahren. Und dann kalibrieren wir das alle Vierteljahre und versuchen so eine globale Optimierung herzustellen. Und das fällt dann zurück in eine Priorisierung. Ne? Und das halte ich für sehr wichtig, auch dass man das regelmäßig macht. Und zwar nicht nur auf organisationaler Ebene, ich mache das auch für mich persönlich. Also ich bin ein totaler Eisenhower-Freak. Na, was ist wichtig, was ist dringend, was ist wichtig und dringend und was kannst du irgendwie in Backlog schieben und musst dich gerade nicht drum kümmern, weil du sonst in den Wald kommst und ne, vor lauter Bäumen, ja, gehst dann direkt unter.
Sehr viele Anschlussfragen. ich fange mal mit der ersten an. Für dich als Techie, der du ja ursprünglich eigentlich bist, ist es doch auch wahnsinnig spannend, am Ende herauszufinden, wenn ich jetzt der Nutzer bin und ich nehme eure App und ich gebe ein, ich muss von München nach Berlin, jetzt mal hypothetisch, dann muss doch die App am Ende des Tages auch irgendwo eine sozusagen interne Kalkulation machen. Schicke ich den jetzt lieber mit dem Bus von München nach Berlin oder nehme ich doch den Zug, wenn es da beide Verbindungen geben würde? Oder sage ich, ich schicke den mit dem Bus bis nach vielleicht Nürnberg und lasse ihn dann von Nürnberg mit dem Zug weiterfahren, weil das irgendwie am Ende vielleicht der schnellere oder der profitablere für euch Weg ist, wie auch immer. Also dieser Algorithmus, der dann da am Ende dahinter steht, um auch für euch am Ende des Tages die beste Lösung zu verkaufen.
Das ist tatsächlich eine gute Idee, von der ich jetzt nicht weiß, ob sie bei uns in der Angebotsplanung oder im Pricing schon zu Ende gedacht ist. Ich glaube, das ist was, wo du auch jetzt und in Zukunft mit Hilfe von etwas Algorithmen gesagt, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, Dinge durchdenken kannst, das war vor 10 Jahren noch unmöglich. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Menschen brauchen einen gewissen Memory-Effekt. Ne? Das heißt, wir haben Preispunkte, die wiedererkennbar sind. Wenn das komplett fluide ist, dann erzeugt das ein bisschen Unsicherheit. Dann denkt ihr, der wird irgendwie abgezogen. Und warum komme ich jetzt bei deiner Frage auf den Preis? Naja, weil der Preis ist ja dann der Faktor, mit dem ich lenken kann. Die Lenkungswirkung des Preises ist immer noch ungebrochen. Ja, könnten wir jetzt auch direkt die CO2-Diskussion anführen, das würde gut passen. So, und wenn du sagst, das machst du nicht aktiv, dann kann das sein, dass das eine Verkehrsmittel sozusagen gerade teurer ist als das andere oder die eine Verbindung teurer ist als die andere. Dann hast du nur eine implizite Lenkung, nicht so, wie du sagst, explizit. Warum ist die implizit? Weil der Preis sich ja schon gestaltet, wie hoch ist die Nachfrage? Ne? Ist der Bus schon voller oder nicht voller? So, und dann ist eine implizite Lenkung. Aber das umzukehren und explizit drüber nachzudenken, das nehme ich direkt mal mit. Also kann ich gar nicht beantworten, wie weit das schon gediehen ist.
Zweite Anschlussfrage, wenn wir von heute von Bussen sprechen, von Zügen sprechen, ist das was, wo ihr sagt, okay, das ist es dann auch? Oder ist es irgendwie die logische Schlussfolgerung, wenn wir von Flix als ganzes Konzept sprechen, dass auch Mobilitätsangebote in anderen Bereichen dazukommen. Also denken wir an Flugzeuge, denken wir an Fähren, an Schiffe aller Art.
Also, ich bin schon so mutig, dass ich sage, wir legen uns weitestgehend auf Long Distance fest. Warum? Weil sozusagen innerstädtisch als Gegenbeispiel eine andere Dynamik hat. Du denkst da über ganz andere Dinge teilweise nach und hast auch andere Probleme zu lösen. Und das kann man über Partnerschaften abbilden, aber ich glaube nicht, dass wir innerstädtisch so erfolgreich sein können oder ein Parental Advantage hätten. So, deswegen lange Distanz, Punkt. Wenn du darüber nachdenkst, wie die zurückgelegt wird, dann denken wir natürlich auch über andere Möglichkeiten nach. Aber A, geht es ja um Fokus, ne? Und wir hatten gerade bis vor Covid schon auch andere Dinge probiert. Die waren auch nicht unerfolgreich, Aber die waren nicht so erfolgreich wie der Bus und der Zug. Und dann musst du gucken, wie du deine Ressourcen aufwendest. Das hatten wir ja gerade schon besprochen. Das heißt, Fokus, Fokus, Fokus. Punkt 1. Punkt 2, bei den Beispielen, die du genannt hast, und der Klassiker ist Flixplane. Wir stehen schon zu unserer Firmenfarbe und es ist Teil unserer DNA. Und wenn du jetzt einen Flixi auf der Straße findest und nach dem Purpose und seiner Passion fragst, würde das auch zum Tragen kommen, dass wir eben nicht nur günstige, sondern auch nachhaltige Mobilität zur Verfügung stellen. Und da gibt's noch nicht so viele Alternativen. Also noch ist der Flugverkehr nicht so nachhaltig, dass es bei uns ins Portfolio passen würde. Kann sich das ändern? Ja, vielleicht würden wir zu dem Zeitpunkt drüber nachdenken. Maybe. Aber das sind alles Dinge, die sind noch so weit in der Zukunft. Da kann ich noch so viel Länder auf der einen Seite, was den Bus angeht, aber auch Züge per se als Züge sozusagen auf Straßen und Schienen bringen, dass ich da Gott sei Dank, also da gibt's keinen Drang.
Aber ich gönne natürlich, wenn wir jetzt mal Flixplane als ganz weite Vision in die ganz ferne Zukunft schieben, gibt's ja durchaus Anwendungsfälle, wo der klassische Flix-Nutzer sagt, ich fliege jetzt aber doch in Urlaub und ich will vielleicht nicht mit der teuren Airline von München ausfliegen, sondern ich fliege vielleicht ab Memmingen und wohne aber in München und vielleicht möchte ich ja in die Flix-App München Palma eingeben und bekomme dann in einer Partnerschaft mit welcher Airline auch immer in der Flix-App ein Gesamtangebot für die Fahrt nach Memmingen und den Flug dann von dort.
Das mag Sinn machen, insbesondere weil ein paar grundsätzliche Ideen, wie man über günstige Preise, ne, on top of günstige Produktion, weil du musst sehr kosteneffizient sein, damit du es weitergeben kannst. Ne? Da gibt es Parallelen zu Fluggesellschaften, von denen ich gehört habe, dass sie ab Memmingen fliegen und Flix. Und wir sind auch in regem Kontakt, nicht nur was sowas angeht, sondern auch Austausch, wie man sich technologisch zum Beispiel weiterentwickeln kann. Aber das muss halt kommerziell Sinn machen für beide Partner. Und noch haben wir da zumindest flächendeckend nichts gefunden. Aber solche Gespräche führen wir andauernd. Jetzt das Flugbeispiel ist das eine. Das gleiche gilt eben auch, wenn du dir anguckst, innerstädtischen Verkehr. Ein absolut großer Teil von unseren Kundinnen und Kunden kommt mit dem öffentlichen Nahverkehr. Da gibt's auch immer wieder Gespräche. Aber es muss für alle Parteien dann kommerziell Sinn machen, weil sonst funktioniert es nicht dauerhaft.
Wenn wir mal nochmal so diese Zukunftsvision aufmachen. Wir haben vorhin gesprochen, was in den letzten 10 Jahren passiert ist. Wenn du mal die Glaskugel auspackst und in die nächsten 10 Jahre, was würdest du dir vielleicht gar nicht mal, was das Produktangebot angeht oder so, weil ich meine, da kommen so viele Faktoren mit rein. Aber was würdest du dir wünschen, wo das Unternehmen dann steht?
Nehmen wir mal Flixtrain. Warum? Weil das braucht meiner Meinung nach ein bisschen mehr Fantasie, Progressivität und deswegen Glaskugel. Flixbus sukzessive überall da, wo wir Märkte sehen, versuchen wir den Menschen auch dort vor Ort in diesen Ländern günstige und nachhaltige Mobilität zur Verfügung zu stellen. Das funktioniert ganz gut. Das dauert dann ein bisschen. Ne? Indien ist das größte Land der Welt, was die Menschen, die da leben, angeht. Da werden wir jetzt nicht übermorgen schon alles eingegrünt haben. Aber ich bin da sehr zuversichtlich. So, zurück zum Zug. Weißt du, ich versuche in Deutschland seit einigen Jahren quasi nicht mehr zu fliegen. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, aber eigentlich bin ich fast ausschließlich im Zug unterwegs. Privat und nachts auch Bus. Tagsüber habe ich immer einen kurzen Frustrationsmoment, weil die Farbe nicht stimmt. Aber der Zug als Produkt ist einfach ein tolles Verkehrsmittel. Und da wird auch viel geunkt. Ne? Also muss man schon sagen, die Deutschen sind ja groß im Unken, denn ganz so schlecht ist es dann doch nicht. So, that's said. Glaube ich, dass das Potenzial innereuropäisch bei weitem nicht ausgeschöpft ist. Weil da wird echt noch viel geflogen. Auch auf Distanzen, wo ich der Meinung bin, ein moderner Hochgeschwindigkeitszug, der kann das easy überbrücken. Und dann hast du das Problem, dass du aus der Vergangenheit, der sehr viel Angebots- und nicht nachfragegetriebene Unternehmen hast, häufig auch in ehemaliger oder aktueller Staatshand, die sich dann auch nicht gegenseitig behaken und so. Das löst sich ganz langsam. In Ländern, wo das schon offener ist, liberaler, progressiver, Italien, da siehst du, es fahren einfach jetzt so viel mehr Italiener und Italiener Zug, als es noch vor 10 Jahren der Fall war. Und das ist unsere Vision für ganz Europa. Und dann natürlich in unserer Lieblingsfarbe, am besten in Grün. Und daran werden wir arbeiten. Und deswegen sehe ich das auch, ja, quasi autosuggestiv, sehe ich das dann auch in der Glaskugel.
Du hast gerade schon ein bisschen am Rande die Regulatorik und so weiter angesprochen. Wir haben ja momentan noch eine ja aktuell rot-grüne Regierung.
Geschäftsführende Bundesregierung.
Eine geschäftsführende Bundesregierung. Und das Thema Nachhaltigkeit in der Mobilität ist ja ein Riesenthema, auch politisch. Wir haben gelernt, es wurde ganz viel versäumt, auch was Investitionen in die Infrastruktur angeht. Die Bahn, wenn wir sie mal nennen an der Stelle, versucht da jetzt so ein bisschen mit der Brechstange auf bestimmten Strecken Versäumnisse halbwegs effizient irgendwie zu lösen. Wie ist denn da eigentlich euer Austausch mit der Politik? Weil die müssten ja eigentlich in der aktuellen Lage glücklich sein, wenn es da auch ein paar Anbieter gibt, die das Thema mit in die Hand nehmen wollen und da auch aktiv werden wollen, um am Ende des Tages, du sagst da gerade schon, irgendwo ist eure DNA ja schon auch grün und nicht nur die Farbe der Marke. Wie ist denn da die Resonanz aus der Politik?
Weißt du, was an Politik interessant ist, aber zugleich vor allem als Unternehmer meiner Meinung nach auch frustrierend ist, dass objektive, rationale Argumente nicht immer stechend sind. Und dass du in dem politischen Umfeld auch Dinge hast, die zählen, die nicht greifbar sind. Man spricht von politischem Willen und politischem Kapital. Das ist jetzt nichts, wo du sagst, ja, das ist ja völlig offensichtlich, bedeutet nicht zwangsläufig, dass es passiert. Und das vorweggeschickt, es ist da vielen bewusst, dass das sehr suboptimal ist und dass der Wunsch und Wirklichkeit rund um die Bahn sehr weit auseinanderklaffen. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Und dann reicht vielleicht der politische Wille nicht, weil du in der Koalition bist, weil es einzelne Partikularmeinungen und Interessen gibt. Und weil du in Deutschland ja auch durch den Föderalismus immer wieder Verkehrsentscheidungen hattest, die suboptimal waren. Meine Lieblingsstrecke, das ist auch irgendwie die ich am häufigsten fahre, von daher gewohnte Lieblingsstrecke, ist ja von München über Nürnberg nach Berlin. Die hätte man anders bauen können. Aber da war damals die Maßgabe, wenn durch Thüringen gefahren wird, dann hat da ein Erfurt, wird da gehalten, Punkt. So ein bisschen wie Montabaur. Man merkt immer da, wo der ICE die Hals aus Versehen hin und wieder links liegen lässt. Das macht vielleicht verkehrsplanerisch keinen Sinn. Reine politische Entscheidung. Und so ist es jetzt auch bei dem Thema Trassenpreise, wo wir die höchsten haben, überhaupt, also vor allem natürlich für uns in der EU relevant. Und dann denkst du, okay, aber wenn es so teuer ist zu produzieren, wie kann ich dann private Unternehmen anlocken und noch mehr Verkehr auf die Schiene? Und zwar nicht nur Personen, sondern auch Güterverkehr. Das macht ja in sich, ist das nicht logisch. Ja, und das, aber das ist so. Da sagt auch keiner, nee, Herr Graus, das ist irgendwie falsch, was Sie sagen, sondern das wird schon zur Kenntnis genommen. Aber was dann damit passiert in Politikbetrieben und was dann die Konsequenz ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Und ich glaube, man muss vor allem den Fernverkehr und den Güterverkehr separat denken. Privatwirtschaftlich oder eigenwirtschaftlich, wie man sagt. Und dann muss man gucken, dass die Infrastruktur, das sind vor allem die Schienen, aber auch Bahnhöfe und Ähnliches, das kann man verwalten, aber das ist sozusagen common good, so wie Autobahnen auch. So, und dann hast du natürlich Regionalverkehre, da muss man sich als Gesellschaft vor Augen führen und diskutieren, wollen wir das? Wollen wir, dass so ein Dorf wie meines Stadt angeboten ist oder nicht? Und wenn wir das wollen, müssen wir es ausschreiben, ne, über mehrere Jahre, vergeben und substituieren, geht gar nicht anders. Subventionieren, Entschuldigung. Weil, trägt sie nicht selbst. Aber das sind unterschiedliche Dinge. Wenn du alle in Riesenkonzern zusammenbrustest, da verheddert man sich halt. Das ist auch völlig natürlich. Und wie gesagt, da würde jetzt keiner mehr hart widersprechen. Doch bei der Trennung der Deutschen Bahn, also manche sprechen ja von Zerschlagung, das klingt so martialisch, wahrscheinlich schon. Aber in den einzelnen Themen weniger. Und dann heißt es trotzdem nicht in der Konsequenz, dass da was mal rauskommt, wo alle sagen würden, ja, das ist sehr objektiv super sinnvoll. Sondern das kann irgendeine Mischlösung sein, irgendein Kompromiss. Und dann wird man sehen. Also ich glaube fest daran, dass es auch mal unternehmerisches Gehen, dass Deregulierung hilft. Und danach muss man, ne, mit Hilfe der Politik, muss man sozusagen den Markt schielen. Ne? Aber du kannst den Markt nicht machen. Und Politik ist kein guter Unternehmer. Ein exzellentes Beispiel ist, wie gesagt, auf der Schiene Italien. Die Trenitalia war immer ein Schatten ihrer selbst. Italien hat das geöffnet, den Markt, relativ simpel, sehr viel Wettbewerb zugelassen. Dann kam der Italo, so ein dunkelroter Zug von den Ferrari-Machern. Und das hat die Trenitalia auch dazu bewegt, das Produkt abzugraden. Franca Rosso heißt das Gegenprodukt, glaube ich. Und seitdem läuft das. Das ist einfach geil und die Italienerinnen und Italiener nehmen das an. So, und jetzt ist es nicht nur so, dass du einen privaten Anbieter hast, dass mehr Menschen Zug fahren, sondern dass es auch der Trenitalia sozusagen viel besser geht. Ja, weil du dann so, also du hast da so einen gewissen Zwang. Und das könnte man schlussendlich fast eins zu eins kopieren, aber da braucht man einen gewissen Mut oder ausreichend politisches Kapital oder Willen. Und da hoffe ich jetzt mal auf die nächste Bundesregierung. Sagen wir es mal so. Ja.
Du hast gerade Italien angesprochen. Ich bin ja irgendwie immer ein großer Freund davon, gerade auch in Richtung Politik, mal irgendwie so einen Austausch von europäischen Best Practices irgendwie hinzubekommen, damit wir endlich mal in ganz vielen Bereichen besser voneinander lernen. Gibt's denn da außer Italien, was den Zug angeht, gibt's da Länder, die dir in den Kopf kommen, gerade in Europa, wo du sagst, die haben das mit der Mobilität irgendwie an sich im Ganzen besser gelöst?
Unterschiedlich, ne? Die Schweizer haben das sehr gut gelöst, weil du da eine Willensbekundung hast vom Volk. Das hat auch viel mit direkter Demokratie zu tun, aber grundsätzlich muss man sagen, die SBB macht das sehr, sehr gut. Man kann auch von den Engländern lernen. Die haben ja hyperprivatisiert und jetzt drehen sie es teilweise wieder zurück. Ne? Man will es ja nicht die gleichen Fehler wieder machen. Und so gibt es, wie es eigentlich sein sollte, sehr viel einzelne Lernerfahrungen, die man, glaube ich, übereinander legen kann. Und dann könnte man für eine Europa was Tolles erreichen. Aber die Herausforderung ist ja da auch über die Bahn hinaus, dass wir leider noch nicht die Vereinigten Staaten von Europa sind, ne, sondern so ein bisschen Sammelsurium, was leider sehr schade ist und sehr hemmend wirkt. Und da ist natürlich aus meiner persönlichen Passion die Verkehrspolitik sehr relevant. Aber wenn man jetzt, ne, sich selbst nicht zu ernst nehmen, da auf eine Metaebene geht, gibt es da andere politische Komponenten und Bereiche, die ich gerade für noch drängender halte als Verkehrspolitik.
Wir in Deutschland sind ja irgendwie fast schon traditionell, hängen wir sehr an der individuellen Mobilität, an unserem Auto als Prestige- und Statusobjekt. Und ich saß gerade am Wochenende noch zusammen mit einem Designer einer großen Automarke. Und wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, wie sich das auch verändert. Und ich habe das Gefühl, da dreht sich gerade schon ganz gewaltig was. Also, dass selbst die Deutschen auf einmal hinterfragen, brauche ich überhaupt ein eigenes Auto? Teilweise sogar, brauche ich überhaupt einen Führerschein? Aber erstmal die Frage, brauche ich überhaupt ein eigenes Auto? Wie viel Sinn macht es denn überhaupt, gerade hier in einer Stadt wie München, wo du gefühlt alle 5 Sekunden irgendwo im Stau stehst oder an irgendeiner Baustelle oder irgendwas nicht funktioniert? Siehst du da quasi Hoffnung für uns Deutsche, dass wir uns von diesem Thema lösen, auch wenn es auf der anderen Seite natürlich, glaube ich, wirtschaftlich durchaus zu negativen Folgen erstmal kurzfristig führen würde?
Ich fange mal am Ende deiner Frage an. Diese negativen Folgen und die Schlagzeilen, die wir gerade rund um unsere Automobilindustrie lesen, VW ist ja sehr eklatant, die kann man lösen. Das ist noch viel mehr als politischer Wille, weil da mischen sich schon noch über einige Politiker ein, wo ich nicht der Meinung bin, dass deren Meinung hinreichend qualifiziert ist. Aber das ist ein unternehmerisches Management-Thema. Das kann man lösen. Ne? Und dann kann man sowas auch transformieren. Haben andere geschafft, können die auch schaffen. Das ist vielleicht nicht mehr vergnügungssteuerpflichtig, aber das kriegt man hin. Da gibt's was sagen die Politiker immer? Das ist ein nationaler Kraftakt oder so. Anyhow, bei dem eigentlichen Kern deiner Frage bin ich der Meinung, wir wären gut beraten, wenn wir es nicht so polarisierend diskutieren würden, Auto oder nicht Auto, Führerschein oder nicht Führerschein, weil, genau wie du sagst, ich fahre seit sehr langer Zeit kaum noch Auto. Was heißt kaum noch? Ich bin die meiste Zeit, ne, unter der Woche in Berlin oder in München. Ja, da würde ich mir, wenn ich mir ein Auto ans Bein binde, würde ich mir jeden Tag in den Kopf schießen. So. Macht also offensichtlich keinen Sinn. Wenn du dann trotzdem mal nachts zur Tagesrandzeit irgendwas brauchst, ja, dann gibt's ja auch noch ein Taxi, da gibt's ein Uber, da gibt's in Hamburg ein Moja, ja, da gibt's ja solche Lösungen und die werden sich weiterentwickeln. Ne? Da wird Autonomie noch stärker zum Tragen kommen. Erster Punkt. Brauchst du ein eigenes Auto im Besitz, um auf der Autobahn zu pendeln? Ja, Gott, nein, warum denn? Das macht auch keinen Sinn. Allein fahren per se macht keinen Sinn. Das kann auch da wieder außerhalb der Fahrpläne Sinn machen, aber dann glaube ich ja und hoffe sehr stark, was die Autonomie, ne, also autonomes Fahren noch bringen wird. Warum? Weil das Geilste am Zugfahren ist ja, dass ich nebenbei arbeiten kann.
Und so viel telefonieren könnte ich gar nicht, ja, wie ich einen Zug verbringe.
Und dann hast du aber das Problem, dass man sich über Lösungen, Mobilitätslösungen Gedanken machen muss und auch bereit sein muss, sein Kerngeschäft zu kannibalisieren. Und da hat es bei den meisten Automobilisten dann aufgehört zu funktionieren. BMW hat da ja viele Dinge gedacht, Daimler auch teilweise, VW weiß ich nicht genau. Du brauchst ein Produktportfolio und da spreche ich jetzt nicht von drei verschiedenen Autos, sondern Mobilitätsportfolio, weil auch da wieder, ne, es gibt noch ein paar Dörfer um meine Ministadt drumherum. Ja, da hält auch nicht der lustige Dieselzug. So, und da komme ich zu dem Punkt, die meiste Zeit fahre ich Auto, wenn ich dann, ne, mit den Kindern irgendwo hin muss. Wenn meine Frau die zu Aktivitäten fährt, wir waren jetzt am Samstag, ja, ich weiß, macht kein Mensch, sorry, aber es war schlechtes Wetter, bei der IKEA und haben ein Bett für meinen Sohn gekauft. Also da kannst du dann im ländlichen Raum, kommst du nicht ohne aus. Und dann muss man das eben zusammendenken. Aber das ist schwierig, weil es wird dann in der politischen Diskussion auch wieder häufig zu sehr vereinfacht und das wird denen nicht gerecht. Ich erinnere mich noch, als ich in den Bundestag eingeladen worden bin, zum Thema neue Antriebe. Und dann haben wir halt referiert, hier Brennstoffzelle da und dann Battery-Driven EV dort und dies und das. Und dann hieß es, nee, geht nur um Batterie. Da sage ich, ja, aber Batterie macht nicht immer Sinn. Ja, haben wir jetzt aber schon entschieden, wir machen jetzt einfach Batterie, weil irgendwie, das ist irgendwie der Hype jetzt, ja. Danke, Elon. Ja gut, aber nochmal, also ich weiß es nicht, wir sollten doch etwas offener entscheiden und nicht wie dann im Europaparlament, glaube ich, ja zack, das muss Batterie sein. Nee, muss es nicht, es muss CO2-neutral sein, aber gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und so ist es eben auch, wenn du dann den Modalitätssplit anguckst, so wenig Auto wie möglich, aber eben so viel wie nötig. Thema ländlicher Raum oder irgendwie Tagesrandzeiten.
Weil du gerade Moja angesprochen hast und da muss ich kurz für VW in die Bresche springen, weil es war ja tatsächlich ein VW-Projekt, ja, an absolut. Dem Punkt.
Ist es, glaube ich, noch, oder?
Ist es immer noch, glaube ich, genau. Und die aber bisher immer noch nur in Hamburg stattfinden.
Leider.
Das ist eigentlich super schade, weil für mich das genau irgendwie diesen Bedarf schließt, wo ich sage, ich will jetzt nicht unbedingt mit 500 Leuten in der U-Bahn sitzen oder in der Tram oder wie auch immer. Ich möchte aber trotzdem von A nach B und ich habe eigentlich keine Lust auf ein Taxi. Ich habe auch keine Lust auf mein eigenes Auto und Parkplatzsuche und so weiter. Das würde ja eigentlich genau da diese Lücke schließen. Und ich habe so das Gefühl, spätestens seit der Pandemie sind alle Bestrebungen, die irgendwo in die Richtung Carpooling, wenn man das mal so nennen mag, gehen, irgendwie gestorben.
Also meine jetzige Aussage ist eine Annahme. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, da müsste jetzt der Faktenchecker kommen. Ich weiß, dass Hamburg sehr progressiv ist als Stadt, was Mobilität angeht. Und ich weiß auch, dass Moja damals mit einer Sondergenehmigung an die Stadt gegangen ist. Und es gibt auch andere Unternehmen, die in Hamburg zum Beispiel autonomes Fahren oder Remote Controlled Driving, wo Fahrer sozusagen in einem Raum sitzen und wie mit ferngesteuerten Autos unterwegs sind, testen. Und ich weiß, dass es in Teilen auch wieder Regulatorik ist, weil das nicht überall in dem Maße erlaubt ist. So. Und dann bist du ja wieder, ne, Föderalismus, Kommunen, freie Städte, hat alles große Vorteile, aber mittlerweile bei einigen Themen, auch Bildung wäre ein anderes, könnte ich mir jetzt den ganzen Tag drüber auslassen, große Nachteile. Und dann müsste man drüber nachdenken.
Gerade in einer Stadt wie München, die ja irgendwie sehr viel in nachhaltige Mobilität, zumindest was die Infrastruktur angeht, investiert, wäre sowas ja eigentlich lange mal
überfällig. Und Moja ist, ich weiß jetzt nicht, ob es profitabel ist, ehrlicherweise, aber es ist, wenn du die Hamburgerinnen und Hamburger fragst, meine Stichprobe ist jetzt überschaubar, aber finden alle sehr gut.
Ja, kann ich bestätigen. Ja. Naja, dann würde ich sagen, wir sind mal gespannt, was da so die nächsten Jahre auf uns zukommt mit einer ja dann gewählten neuen Bundesregierung. Vielleicht ist man da ja mal, ich muss mir gerade ein bisschen, wenn ich an gewisse Parteien denke, auf die Zunge beißen, dass ich keine Namen nenne, aber da wäre ich jetzt nicht so begeistert, wenn die wieder irgendwo Mobilitätsverantwortung übernehmen würden. Aber in jedem Fall bleibt es spannend.
Spannend bleibt es in jedem Fall.
Und ich bin auf jeden Fall gespannt, worüber wir reden, wenn wir uns in 10 Jahren wieder hier treffen.
Ja, dann gucken wir mal, was die Glaskugel so ausgespuckt
schauen,
hat.
Schauen, wie wahr die Zukunftsvorhersagen waren und womit wir uns dann fortbewegen. Ich danke dir sehr für deine Zeit.
Danke dir, Daniel.
Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.